Herzlich willkommen zum Podcast Nimm deine Gesundheit in die Hand. Mein Name ist Stefan Heinzel, bin selbst im Jahr 2008 an Multiple Sklerose erkrankt, habe mich in den letzten Jahren auch wegen mir sozusagen sehr mit den Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Ja, und freue mich, wenn Sie jetzt dabei seid in der heutigen Folge, in den vielen weiteren Folgen, die kommen werden. Es war ja letzte Woche bei der Tour de France, würde man sagen, es war ein Prolog. Wir haben kurz begonnen mit der ersten Folge. Ich habe schon total viele Nachrichten bekommen. Danke dafür. Und dann hätte ich gesagt, wir legen gleich los. Heute geht es nochmal auch um meine Story, um meine vier Säulen. Da werden wir ein bisschen näher drauf eingehen. Und wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in die Materie vordringen. Und es wird spannend. Und alle, die ein Problem mit der Erkrankung haben, alle die gesund bleiben wollen im Leben, werden extrem profitieren davon. Und ja, also wie gesagt, 2008 war es bei mir leider soweit, damals habe ich natürlich leider gesagt, mittlerweile sehe ich das alles schon ganz anders. Im Jahr 2008 habe ich die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Ich bin seit ganz vielen Jahren schon teamärztlich unterwegs beim Österreichischen Skiverband und habe anlässlich eines Wettbewerbs plötzlich mit dem linken Auge massive Probleme bekommen im Jänner 2008. Das hat dann relativ kurz nur gedauert, bis ich meine Diagnose bekommen habe. Ich habe natürlich auch Freunde im ärztlichen Bereich und die haben mir natürlich relativ rasch geholfen, um diese Ursache, dort auf diese Ursache zu kommen. Und es hat sich leider Gottes relativ rasch herausgestellt, dass das nicht das Auge das Problem war, sondern dass es viel höher liegt, das Problem, dass mein Sehnerv eine riesige Entzündung hatte und dadurch ich diese Schwierigkeiten im linken Auge bekommen habe. Und ein MR gab dann Aufschluss. Ich habe bei meinem allerersten MR im Jänner 2008 über 20 White Lesions, also weiße Läsionen, gehabt und da ist eine Riesenwelt bei mir zusammengebrochen. Hat mir gedacht, boah, das gibt's ja nicht, ich habe Multiple Sklerose, nur vor ein paar Jahren habe ich einen Leistungssport betrieben und habe natürlich die Multiple Sklerose-Patienten gekannt, die ich von meiner Arbeit, von meiner Turnusausbildung, von meinem Beruf im Krankenhaus, ich war selbst auf einer neurologischen Station, kennengelernt habe. Und davor fürchtete ich mich natürlich sehr, weil dort habe ich natürlich Menschen kennengelernt, denen es nicht sehr gut gegangen ist. Und ja, und so ist natürlich die ganze Maschinerie der Schulmedizin angelaufen. Ich war selbst, würde man sagen, als schwerer Schulmediziner, wir sind alle in der Medizin rein schulmedizinisch aufgewachsen zu Beginn der Ausbildung und für mich hat es überhaupt keine andere Möglichkeit gegeben oder ich habe gar nicht gewusst, was man sonst machen könnte. Wir haben begonnen mit der ersten Therapie damals mit Betaferon. Also die allererste Therapie war natürlich eine Cortison-Therapie, das ist immer bei dieser Schübe und dann begann ich da mit der ersten Basistherapie, Betaferon, monatelang. Jeden zweiten Tag muss man spritzen, jede zweite Nacht hatte ich über 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und so ging das dahin und es wurde dann irgendwann nach Monaten einmal besser, dann stellten wir auf ein anderes Medikament um. Mir ging es eigentlich physisch relativ lang, relativ gut. Psychisch ging es mir richtig bescheiden. Ja, und dann hatte ich jahrelang psychisch eigentlich massive Probleme. Ich konnte damit eigentlich überhaupt nicht umgehen. Eine Frau Laura, die hat mir natürlich versucht zu helfen. Es war ganz schwierig, an mich heranzukommen. Also diese Diagnose hat mich wirklich in so ein Riesenloch gebracht. Das war irre. Ja, und diese Jahre vergingen. Es ist, wie gesagt, körperlich ist es mir ganz gut gegangen. Und hatte schon immer wieder Schübe. In die Jahre hatte ich schon, im Jahr hatte ich schon immer ein-, zweimal, wo ich mir gedacht habe, so, da habe ich jetzt einen Schub, einen Neurologen gesprochen, angerufen, wieder über mehrere Tage Cortison genommen. Das hatte ich öfters. Leider musste ich diese Cortison-Stoßtherapien durchführen. Ich wechselte auch immer wieder meinen Neurologen, weil das war nicht immer ganz so einfach. Das ist oft schwierig. Gell? Die Neurologen wollen natürlich dir auch helfen mit den schulmedizinischen Präparaten. Die vertragt man oft wenig und ich habe immer versucht, wen zu finden, der ein bisschen auf mich psychisch eingeht. Das war schwierig. Ich habe den einen oder anderen Psychologen gefordert, sage ich jetzt einmal, weil es war sehr schwierig mit mir und immer wieder aufgehört. Ja, und so vergingen die Jahre. Körperlich ging es mir dann leider immer schlechter. Also wir sprechen da jetzt schon fast 9, 8, 9, 10 Jahre nach der Diagnosestellung. Im 2017 hatte ich dann im Winter einen Schub, der mir wirklich das linke Bein nachdem er das, also das, der, das, der Schub, ja, mein linkes Bein war plötzlich ein Riesenproblem. Ja, mein linkes Bein, ich konnte den Fußheber nicht mehr heben, ich spitzelte ständig ein beim Gehen. Ich versuchte trotzdem, meinen Sport zu machen, laufen zu gehen, langlaufen zu gehen. Das ging überhaupt nicht mehr, weil ich natürlich, weil neben diesem Fußproblem ich massive Probleme mit dem Gleichgewicht bekommen habe. Ich konnte nicht mehr gerade gehen, geschweige denn langlaufen. Also es war unmöglich, ich habe den Fuß nicht mehr heben können. Meinen geliebten Sport Tennis zum Beispiel habe ich im Vorfeld schon immer wieder aufhören müssen wegen meinem linken Auge. Dann ist das wieder ein bisschen besser geworden, dann habe ich wieder spielen können. Und dann musste ich endgültig aufhören, weil es plötzlich überhaupt nicht mehr gegangen ist aufgrund meiner fehlenden Balance. Ich hatte Orientierungslosigkeit, würde ich sagen. Ich habe von den einfachsten Orten nicht mehr zurückgefunden. Ja, und dann hat sich das wirklich bis ins Jahr 2018 total verschärft. Ich habe zwar Ende 2017 nochmal so eine Cortison-Stoßtherapie gemacht, wir haben die Basistherapie gewechselt. Ich nahm damals Tecfidera, das war das erste Medikament, was man dann oral, also aus Tablettenform einnehmen konnte. Das war eigentlich ganz gut, weil davor dieses Medikament, was ich nahm, musste man spritzen. Ja, aber dieses Medikament brachte mir auch viele, 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 viele Nebenwirkungen. Ich musste auch ständig Blut abnehmen, weil man immer die Lymphozyten, Leukozyten kontrollieren muss. Das ist auch immer weniger geworden. Schließlich und endlich war ich 2018 bei meinen vierten Olympischen Spielen als Teamarzt und dort erlitt ich sozusagen meinen absoluten Tiefpunkt in meiner MS-Karriere, wenn man das so sagen kann, weil ich dort kaum mehr mich bewegen konnte. Ich musste mich so konzentrieren beim Gehen, mein linker Unterschenkel, ja, der kippte mir ständig weg. Die jungen Sportler haben schon gewusst, dass ich Multiple Sklerose habe. Das waren einer der wenigen, weil es hat sonst kein Mensch gewusst. Und trotzdem wussten sie nicht, wie es mir trotzdem mal ging, weil dort geht es um sie. Olympische Spiele, Riesending natürlich. Aber mein Befinden wurde immer schlechter. Ja, und ich schaffte es wieder zurück nach Österreich, wenn man da tausende Kilometer von zu Hause weg ist und es geht einem nicht gut. Das war schon sehr ein Problem und es war ein absoluter Tiefpunkt meines Lebens. Zurück in Österreich habe ich wieder sofort zum Arbeiten begonnen. Beim Arbeiten selbst ist es mir eigentlich immer sehr gut gegangen. Da habe ich mich konzentrieren müssen, da waren andere Dinge wichtig. Da bin ich zwar ein bisschen katscht, also ist keinem aufgefallen. Eine Woche ungefähr, circa nachdem ich zurückgekommen bin, kam ein Patient zu mir in die Orde und sagt: Boah, Herr Dr. Heinzel, Sie schauen aber schlecht aus. Und da ist es mir ein bisschen bewusst geworden, eigentlich wie schlecht es mir wirklich gegangen ist. Und ich habe diesen Patienten, wie alle meine Patienten oder alle die meisten Freunde auch, angelogen und gesagt: Ja, ich glaube, dass ich ein Wirbelsäulenproblem habe, darum funktioniert mein linkes Bein nicht. Und dann wollte er mir eigentlich total Gutes tun und hat gesagt: Ja, er kennt dort im Krankenhaus Speising in Wien einen super Arzt, den ruft er jetzt gleich an und dann kann ich dorthin und der hilft mir sicher. Und so schnell habe ich gar nicht schauen können, dass der telefoniert hat, Termin ausgemacht hat und bin noch am selben Tag ins Krankenhaus Speising gefahren. Mit der Hoffnung, dass vielleicht doch was anderes dahinter steckt als meine Multiple Sklerose, obwohl im tiefen Unterbewusstsein war mir völlig klar, dass diese Beschwerden mit diesem Schwindel, mit dieser extremen Müdigkeit, die mich besessen hat, also mal, da bin ich nur einmal dumm gelegen, dieser Orientierungslosigkeit, dass das doch nicht von der Wirbelsäule kommen kann. Ja, und trotzdem war ich dort, bin untersucht worden. Es war für mich kaum überraschend, dass bei allen diversen Untersuchungen und Therapien, ich bin sogar röntgengezielt infiltriert worden, weil man einen großen Verengung gesehen hat auf L4, L5 im linken Bein, eigentlich eh passend, hat natürlich nichts gebracht. Und trotzdem hat mir dieser Aufenthalt ganz viel gebraucht in meinem Leben, weil ich plötzlich Zeit gehabt. Ich habe so 3 Tage Zeit gehabt, bin auf meinem Bett gelegen, habe mir gedacht, boah, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich irgendwas ändern muss. Und habe nach 10 Jahren das erste Mal in meinem Leben die Worte Multiple Sklerose in einer Suchmaschine, also eigentlich in Google, eingegeben. Ja. Und habe dort gesucht, MS alternativ behandeln. Ich habe mal nach einem anderen Weg gesucht. Und dann bin ich plötzlich zu einem Interview gekommen, eines brasilianischen Neurologen, Professor Dr. Cicero Coimbra, der in seinem Interview von 95%iger Heilungschance bei Multiple Sklerose, der schubförmigen Multiple Sklerose, berichtet. Und ich habe mir gedacht, das ist ja Blödsinn, das kann jetzt nicht sein. Und das ist ja, haben wir noch nie was gehört davon. Und es handelte sich bei diesem Interview um eine sehr, sehr hochdosierte Vitamin D-Therapie, die zu dieser Heilung führen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also der spricht wirklich von extrem hohen Zahlen. Ja, da habe ich mich dann einmal jetzt näher drauf eingelesen und habe gelesen vor allem, dass ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, ja, und das ist auch einer der Mitgründe, wieso dass diese Autoimmunerkrankungen zum Beispiel so ansteigend sind in den letzten Jahrzehnten, dass ganz viele Menschen eine Vitamin-D-Resistenz haben. Ja. Und diese Therapie vom Dr. Cicero Coimbra basiert darauf, dass er diese Resistenz von Vitamin D überwindet mit dieser extrem hohen Dosis. Ich werde da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil wir werden noch viele, viele Folgen haben, wo wir ganz speziell, ganz spezifisch, ganz nah an dieses Thema herangehen. Und ich habe relativ kurz Hand beschlossen, das mache ich. Das mache ich einfach, wo er natürlich in diesem Interview, glaube ich, dreimal erwähnt hat, man sollte es nie alleine machen, weil diese extrem hochdosierte Vitamin-D-Therapie sehr, sehr, sehr gefährlich sein kann, bis hin zu einem Nierenversagen führen kann, wenn man das nicht kontrolliert, wenn man das ohne Compliance, ohne viel Wissen einfach macht. Ja. Und da haben wir gedacht, gut, das Wissen lege ich mir an und ich lese mich da ein und dann mache ich das. Zum Verlieren habe ich nichts. Ich habe einfach gemerkt, wie rapide es bergab geht mit mir. Und habe zurück von Wien wieder nach Hause, habe ich relativ rasch begonnen. Ich habe ja schon im Vorfeld, im November des Jahres davor, ist mir schon mal berichtet worden, dass Vitamin D bei Autoimmunerkrankungen, vor allem bei einer MS, recht wichtig ist und man sollte schon ausreichend Vitamin D nehmen. Also ausreichend waren da zumal für mich 5000 Einheiten am Tag. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, nimm mal 2-3 Wochen oder einen Monat 10.000 Einheiten und dann gehst du wieder 5.000 Einheiten zurück. Und da habe ich mir gedacht, schau her, Vitamin D, da habe ich eigentlich schon mal das Richtige gemacht. Und dann mit meiner Forschung, mit meinem Nachlesen des Coimbra-Protokolls, wie es heißt, diese Hochdosis Vitamin D-Therapie, da habe ich dann gelesen, dass man 1.000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht nehmen sollte und das sind doch dann stolze 70.000 bis 75.000 Einheiten bei mir. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, da fällt noch ein bisschen was von 5.000 auf 70.000 und habe mit 40.000 Einheiten begonnen und hab mir das genau durchgelesen und was ich achten muss. Man muss extrem kalziumarm sich ernähren, alle Milchprodukte sind gestrichen, inklusive Käse, natürlich alles, was sehr kalziumhaltig ist, sollte man nicht zu sich nehmen, um eine sogenannte Erhöhung des Kalziumspiegels im Blut zu vermeiden, weil dort liegt die Gefahr und da muss man immer aufpassen. Ja, und habe begonnen, mir ist dann gleich mal am Anfang schon ein bisschen mulmig geworden mit diesem ganzen Hintergrund der Nebenwirkungsmöglichkeiten und habe mir einen Arzt gesucht, der mich begleitet hat, der mich begleiten konnte. Ja, der war selbst in Brasilien beim Coimbra, da gibt es nur 3-4 in Österreich, die das begleiten. Und ich war bei einem und ja, und der hat mich total motiviert, hat gesagt, was ich zusätzlich einnehmen soll, weil es geht nicht alleine mit Vitamin D, man muss schon ein bisschen einige andere Dinge auch machen. Und der hat mir dann geholfen mit der Einstellung und dann habe ich begonnen. Und das muss man dann im Blut auch immer wieder kontrollieren. Also das Vitamin D muss man eigentlich nie mehr wieder kontrollieren, weil das Vitamin D ist nicht messbar, wenn man das so hoch einnimmt. Weil das Vitamin D kann man nur bis zum Wert ungefähr von 160 Nanogramm pro Milliliter messen lassen im Labor. Aber wir waren alle, die das machen, sind natürlich weit drüber. Und ja, und dann habe ich begonnen. Und das ist gleichzeitig meine erste Säule, Vitamin D. Ich werde jetzt überhaupt nicht näher darauf eingehen. Innerhalb von Wochen jedenfalls ist zumindest meine Müdigkeit, mein Schwindel dramatisch besser geworden. Vor allem meine Müdigkeit, die war echt wie weggeblasen. Und das hat mich so motiviert, dass man gedacht hat, da muss ich jetzt weiter tun und ich habe mir so viel Gedanken gemacht, wie ich mein Leben weiter verändern kann und bin zum Entschluss gekommen, ich steige in die Ernährung und will da wahnsinnig verändern. Wir haben schon die Jahre davor unsere Ernährung immer wieder mal geändert und versucht, sehr entzündungshemmend sich zu ernähren und ich habe damals dann auch mit dem Vitamin D-Beginn beschlossen, dass ich die Ernährung komplett nur mal von vorn umkremple sozusagen. Ich habe versucht, komplett mich entzündungsfrei zu ernähren. Das war für mich eigentlich der einzige Weg, dass ich mich rein pflanzlich ernähre. Ja, und das mache ich bis dato. Also ich habe im Jahr 2018 damit begonnen. Mit dieser pflanzlichen Ernährung meine zweite Säule. Die wir mit über diese Ernährung, welche Kraft in dieser Ernährung steckt. Das Wissen, dass man mit jedem einzelnen Bissen, was man macht am Tag, mit jeder Mahlzeit, die man zu sich nimmt am Tag, einfach Gutes oder weniger Gutes für seinen Körper tun kann. Und da werden wir auch viel drüber sprechen. Viel über Nutrigenetik sprechen, das heißt, welche Nahrungsmittel haben Einfluss auf unsere Gene, auf unsere Genetik. Anspannend. Und da werden wir auch viel über das Thema Epigenetik sprechen. Da habe ich mich wahnsinnig viel beschäftigt heute. Ich habe in Deutschland eine Ausbildung darüber gemacht. Ja, und das war die zweite Säule. Die dritte Säule, die war für mich so und so immer klar, dass die ganz wichtig ist, weil das war mein Leben, das ist die Bewegung. Ich bin als Kind aufgewachsen als Leistungssportler im Tennisbereich, bin dann gewechselt mit 15, 16 Jahren in den Leistungssport, in die Leichtathletik, war da schon österreichweit zumindest sehr erfolgreich und habe gewusst, dass ich, das war für mich ein Drama, wie ich plötzlich mich nicht mehr ordentlich bewegen habe können. Also Laufen war so und so weg, Tennisspielen war komplett verschwunden, weil ich es einfach nicht mehr machen habe können aufgrund meiner Beschwerden. Und ja, und dann habe ich wieder versucht, mich wieder von neu zu formieren für die Bewegung. Wir haben einen Hund bekommen, mit dem bin ich dann spazieren gegangen. Ich wollte halt einfach so nicht spazieren, weil ich bin immer laufen gegangen. Ich wollte eigentlich mit meinem, da habe ich zumindest einen Grund gehabt, dass ich spazieren gehe. Also die dritte Säule, die Bewegung, ist auch ganz wichtig. Und meine vierte Säule, die auch in diesem Zeitraum, wo ich die Therapie begonnen habe, quasi aufgestellt habe, da habe ich ein bisschen länger gebraucht für diese. Das ist die mentale Säule. Da habe ich, das war jetzt nicht so wie die Ernährung, dass ich gesagt habe, ich mache das von einem Tag auf den anderen. Die Laura hat mich natürlich schon extrem motiviert, immer schon seit Jahren, dass ich da was tun soll in meiner massiven Depression, dass ich einfach für meine mentale Schwäche was tun soll. Und da habe ich mich nie einlassen, weil ich mir dachte, das bin ich einfach und ich bin so und ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, und bis ich gemerkt habe, dass man da sehr wohl ganz viel für einen tun kann, was auch Spaß macht, was Sinn macht, wo man auch richtig einen Flow kriegt, wo man richtig einfällt in dieses Thema. Ich habe dazu mal dann das Buch von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo, gelesen. Das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe weitere Bücher gelesen. Bruce Lipton, intelligente Zellen, das hat mir total viel gebracht. Auf die Umwelt kommt es an, sagt der Bruce Lipton immer. Also das heißt, immer alles, was wir essen oder unsere Umweltbedingungen, auf die müssen wir immer achten, dass es unserem Körper gut geht. Und vor allem Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, DMS haben, so wie ich, die müssen doppelt so achten drauf. Ja. Und ja, und da habe ich mich dann ebenso richtig, ja, da bin ich fast ehrgeizig geworden. Also wie im Sport war ich schon sehr fokussiert auch in diesem Thema. Und das begleitet mich noch immer täglich, mit Sicherheit mein ganzes Leben, weil das ist ein Lebensprojekt. Ja. Mein erster Neurologe hat gleich einmal am zweiten Tag zu mir gesagt, Herr Dr. Heinzl, jetzt hängt ein Damoklesschwert über Ihnen. Und an das muss ich oft denken, weil da ist mir alles zusammengefallen und das war der Stich mitten durch mein Herz durch. Es hängt ein Damoklesschwert über Ihnen. Was heißt das? Dass ich jeden Tag eigentlich vorbei sein kann, dass man jeden Tag im Rollstuhl sitzen kann, die Möglichkeit. Das, ja, so war das für mich und das war so dramatisch. Und ich habe ein paar so dramatische Erlebnisse mit Kollegen gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, ja. Und da hat man schon dieses mentale Training, sage ich jetzt mal, was ich täglich mache und so, wahnsinnig weitergeholfen, dem Umgang mit dieser Dinge, mit dem Vorausschauen. Es geht immer nur darum, dass man schaut, dass man in dem Jetzt lebt, sozusagen, in dem Hier und Da. Ja. Und ja, dass man versucht, dass man immer diese ständigen Gedanken, die Gedanken an die Vergangenheit, wie toll das es war, oder an die Zukunft, diese, was für Ängste, dass man in der Zukunft hat, dass man die eigentlich vermeidet, dass man da ist, dass man achtsam im Hier und Jetzt ist. Ja, und in diese Dinge müssen wir uns verändern, wenn wir die Dinge ändern wollen, wenn wir wieder gesund werden wollen, wenn wir heilen wollen, wenn wir sich heilen wollen, wenn wir einfach einen Riesenschritt nach vorne machen wollen, in der Gesundheit, in der Familie und immer. Ja, und das geht eh einher. Ja, und wenn es einem gesundheitlich besser geht, dann gehen ganz viele andere Dinge auch mit her. Soweit zu dem. Also wir werden diese vier Säulen, die werden wir noch sehr oft besprechen. Wir werden sehr ins Detail gehen. Ich werde das jetzt über Wochen lang, jede Woche werde ich dir was anderes präsentieren und es werden coole Sachen dabei sein, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt. Es werden Tipps dabei sein, es werden Ernährungstipp, Umweltbedingungstipps dabei sein. Soweit zu dem, ich sage jetzt einmal danke für heute einmal und wir hören uns.